NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
2. November 1766. Der Geburtstag des Feldmarschalls Josef Wenzel Graf Radetzky von Radetz.
In Österreich ist vieles ein bisschen anders. Denken Sie mal an den Film mit Sissi und ihrem schönen Franz. Dieser Franz Josef war im richtigen Leben 1849 noch blutjung. Gerade mal 19 Jahre und schon Kaiser von Österreich. Ein schneidiger junger Mann, der endlich durchregieren wollte im Vielvölkerstaat Österreich und sich dabei eine blutige Nase nach der anderen holen sollte. Doch so weit ist es noch nicht am 22. September 1849. Neben dem jungen Kaiser reitet an diesem denkwürdigen Tag in der Militärparade ein etwas verschrobener Greis.
Der Schädel war das Markanteste an ihm, stand in einem gewissen Missverhältnis zum gedrungenen Rumpf und den kurzen Reiterbeinen, was nicht auffiel, wenn er zu Pferde saß, in hechtgrauem Rock und mit Federhut, ein Feldmarschall par excellence.
Dieser Feldmarschall Radetzky könnte der Urgroßvater des Kaisers sein, 82 Jahre, der letzte große Krieger Österreichs. Johann Strauß' Vater hat dem greisen General kurz zuvor einen Marsch komponiert. Bis heute eines der berühmtesten Stücke der Militärmusik. Kennt jeder. Natürlich auch der Wiener Publizist und Buchautor Georg Markus. Da-da-dam, 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 da-da-dam. Als Retter des Vaterlandes wird Radetzky 1849 gepriesen, weil er die Revolutionäre in Norditalien zusammengehauen hat. Der Dichter Franz Grillparzer kann sich gar nicht halten vor lauter Begeisterung.
Feldmarschall Radetzky, Glück auf, mein Feldherr. Führe den Streich, nicht bloß um des Ruhmes Schimmer. In deinem Lager ist Österreich, wir anderen sind einzelne Trümmer.
Viel Lobhudelei für einen einzelnen Krieger. Tatsächlich hat er viele Schlachten geschlagen, der alte Radetzky, 17 Feldzüge mitgemacht. Einer, der 5 Kaisern gedient hat und vor allem einen besiegt. Napoleon Bonaparte, den Kaiser der Franzosen. Geboren wurde er in Böhmen. Der kleine Josef Wenzel Graf Radetzky von Radetz hatte einen schönen Titel, aber keine Mittel. Die Mutter starb bei der Geburt im Jahr 1766. Das war noch unter Kaiserin Maria Theresia. Der Vater machte auch nicht mehr lange.
Radetzky hatte eine wirklich triste Kindheit und Jugend.
Der Opa in Prag war gefordert.
Und als auch der starb, ist er unter der Vormundschaft eines Onkels aufgewachsen, der das ihm anvertraute Vermögen Radetzkys durchbrachte. Er keine guten Voraussetzungen für ein erfreuliches Leben.
Radetzky blieb nur der Soldatenstand, doch das Militär wollte ihn nicht. Der Regimentschirurg riet ab.
Der junge Graf ist viel zu schwach, um die Beschwerden des Militärdienstes auch nur einige Jahre ertragen zu können.
Doch der kleine Radetzky mit dem großen Schädel war zäher, als er aussah. Mit 18 schaffte er es doch und wurde des Kaisers Offizier.
72 Jahre lang.
Die österreichische Armee war im Wortsinn verzopft, rückständig, schlecht ausgerüstet und miserabel geführt. Ganz anders kam der Kaiser der Franzosen daher, mit einer modernen Militärmaschine.
Napoleon war das Feindbild schlechthin. Auf der anderen Seite hat man ihn aber auch bewundert.
Radetzky lernt mit jeder Niederlage. Er selber schlägt sich meist wacker, macht Karriere. Österreichs Kaiser und der Kanzler Metternich arrangieren sich nach vielen Niederlagen mit Napoleon. Der bekommt sogar eine österreichische Prinzessin zur Frau. Der Franzose scheint unbesiegbar, bis er mit seiner Grande Armee nach Russland zieht. Der Oberbefehlshaber des Zaren meidet die offene Schlacht mit den Invasoren. Damit macht er alles richtig. Napoleon läuft sich tot. Seine Truppen scheitern nicht in erster Linie an russischen Waffen, sondern am russischen Winter. Radetzky beobachtet das aus der Ferne. 1813, in der Völkerschlacht bei Leipzig, kommt Radetzkys große Stunde. Die Preußen sind inzwischen zu den Russen übergelaufen, die Österreicher schließen sich an. Radetzky wird Generalstabschef. Eine Herkulesaufgabe, berichtet Autor Georg Markus.
Die österreichische Armee war immer unterdotiert, es war immer zu wenig Geld da. Es gab untaugliche Uniformen, untaugliche veralterte Waffen.
Radetzky plant die Strategie der Alliierten zum Ärger der Preußen, Gneisenau und Blücher. Die wollen immer feste Druff auf Napoleon. Radetzky ist dagegen aus Erfahrung überzeugt, dass man Napoleon nur dort besiegen kann, wo er gerade nicht ist. Er mahnt Preußen, Schweden und Russen eindringlich,
dass keine Armee einzeln und auf keine Weise sich gegen eine ihr überlegene Macht in ein Hauptgefecht einlasse.
Im Klartext, wer von Napoleon angegriffen wird, weicht zurück. Gleichzeitig attackieren ihn die anderen alliierten Armeen von der Seite. So muss er selber zurück, um nicht von seinem Nachschub abgeschnitten zu werden. Beim nächsten Angriff lässt man Napoleon wieder ins Leere laufen und packt ihn an den Flanken. Gehetzt wie ein Hase, seine Truppen werden müde. Radetzkys Plan geht auf. Napoleon muss fliehen nach Frankreich. Die alliierten Fürsten stoppen allerdings in Frankfurt. Sie wollen mit ihm verhandeln. Radetzky hält nichts davon. Er weiß, dass man mit einem wie Napoleon nicht verhandeln darf.
Man kann von nun an den Feind zwingen, seine Bewegungen nach den unsrigen zu richten.
Radetzky nervt seinen Kaiser in Frankfurt mit seinen Angriffsplänen.
Es ist ratsam, den Rhein sofort zu passieren und so mit vereinten Kräften so tief wie möglich in das Innere Frankreichs vorzudringen.
Radetzky gibt keine Ruhe. Der Krieg wird nach Frankreich getragen. Napoleon besiegt. Die Lorbeeren ernten andere. Unser Mann ist gerade 50 und völlig ausgepumpt von den Kriegen. Er bekommt das, was wir heute Burnout nennen.
Eine Nervenkrise, womit seine militärische Karriere eigentlich beendet schien, hat sich aber davon erholt.
Zu Hause erwartet ihn 1816 ein Schlachtfeld der anderen Art, Schulden über Schulden. Radetzkys Frau hat sich von Bediensteten übers Ohr hauen lassen. Buchautor Georg Markus zitiert aus einem Brief Radetzkys, der ihm vorliegt.
Die Folgen davon waren der Verlust aller Habseligkeiten und die Zurücksetzung in meiner Laufbahn und der Abzug meines halben Gehalts, somit Entbehrungen aller Art.
Mit seiner Frau hat Radetzky 8 Kinder. Nur 2 werden ihn überleben. Er wird nach den Napoleonischen Kriegen Festungskommandant, ein ruhiger Posten. Er kann sich anderen Interessen widmen, seiner Spielleidenschaft. Überlegungen zur Lage der Welt. Die fallen vorausschauender aus, als man es von einem alten Haudegen erwartet. Radetzky warnt vor dem Expansionsdrang Russlands.
Europa ist zerrissener als je. Und dieser Zustand gibt Russland frei Hände, sich auszudehnen.
Er sieht die Dekolonisierung voraus.
Das große britische Reich in Ostindien wird sich von Großbritannien losreißen. Ebenso werden sich alle anderen britischen Kolonien von England trennen.
Radetzky erkennt das Potenzial der USA.
Die neuen Staaten, welche jetzt in Amerika heranwachsen, werden im Laufe der Zeiten Europa unterjochen.
Und er fordert ein vereintes Europa.
Ein europäischer Bund, eine Organisation für den ganz Europa umfassenden Staatenverband, ist daher zur Stunde die dringendste Angelegenheit.
Radetzky hielt sich geistig und körperlich fit. Ein Vorbild für seine Soldaten. Sie nannten ihn liebevoll Vater Radetzky.
Radetzkys Popularität lag wohl auch daran, dass er menschlich fassbar war. Er war leutselig, ein begeisterter Spieler. Er liebte die Tafelfreuden und die Liebe. Und als Privatmann hat er immer irgendwie einen Schuss Leichtsinn gehabt, mit dem er durchs Leben gegangen ist. Das sind also alles Eigenschaften, die man von einem Militär nicht erwartet.
1830 schlägt er Aufstände in Norditalien nieder und spürt, dass es politisch so nicht weitergehen kann. Kein Italiener hat etwas zu sagen in der österreichischen Besatzungsverwaltung. Der Nationalismus, das Gift des 19. Jahrhunderts, breitet sich überall im österreichischen Kaiserreich aus. Radetzky sieht die Revolution von 1848 kommen.
Der Radikalismus als ein Fait accompli wird seinen Samen in Deutschland und Italien ausstreuen, bis er zum allgemeinen Ausbruch gelangt.
Radetzky will eigentlich eine Reform von oben, so wie es später Bismarck in Preußen macht. Doch für solche Pläne ist die österreichische Aristokratie zu verbohrt. Österreichs Führung fehlen die Reformer und der Reformwille. 1848 bricht die Revolution aus. Radetzky tritt in Norditalien den taktischen Rückzug an.
Am 18. März mussten wir uns unvermutet durch einen plötzlichen Auflauf mittags aus der Kanzlei in die Zitadelle begeben, daher alle unsere Habseligkeiten in unseren Wohnungen verloren.
Er verschanzt sich, bis Verstärkung aus Österreich da ist, und vernichtet dann die Armee der Aufständischen.
Die Frage, ob er jetzt ein Held war oder, wie die Italiener sagen, ein Schlechter, da muss man sich in diese Zeit hineinversetzen, in der er gelebt hat, in der das eine ohne das andere nicht möglich war.
Die Rache für die Revolution folgt auf dem Fuße. Der Kaiser befiehlt Härte. Radetzky exekutierte widerwillig die Bestrafungsaktionen in Italien.
Die unaufhörlichen Verurteilungen und Bestrafungen, zu denen ich verpflichtet wurde, tun mich erdrücken. Und doch ist nichts anderes zu tun, als wachen in steter Bereitschaft zu leben. Wahrlich eine traurige Existenz.
Da hilft auch der schmissige Radetzky-Marsch nicht, mit dem er daheim in Wien empfangen wird. Weitere 10 Jahre lang verwaltet Radetzky noch Norditalien für Österreich. Mit 92 geht er in den Ruhestand. Ein Jahr später stirbt der Nationalheld in Mailand an Lungenentzündung.
Radetzkys sterbliche Überreste wurden nach Wien gebracht. Der Himmel war mit Schneewolken verhangen.
Im Stephansdom wird ein großartiger Katafalk errichtet. Anschließend zeigt sich, dass selbst der tote Radetzky noch für eine Überraschung gut ist.
Ja, das ist eine unglaubliche Geschichte.
Berichtet Publizist Georg Markus. Denn Radetzky kommt nicht dorthin, wo der junge Kaiser Franz Josef ihn haben will, in die Kapuzinergruft. Dort liegen Angehörige des Hauses Habsburg, um die 150 Tote. Nur eine gehörte nicht zur Familie, eine Erzieherin von Kaiserin Maria Theresia. Radetzky hätte der zweite Nicht-Habsburger werden können. Hätte.
Kaiser Franz Josef hat das angeordnet, bekam aber dann das Testament des Radetzky in die Hand, in dem ausdrücklich der Wunsch geäußert ist, dass Radetzky auf einer privaten Grabstelle bestattet wird.
Denn der Armeelieferant Josef Parkfrieder hatte sich Radetzkys Leiche gesichert.
Er hat sozusagen Radetzkys Leichnam gekauft.
Parkfrieder hatte dem Feldmarschall zu Lebzeiten finanziell immer wieder aus der Patsche geholfen. Als Gegenleistung wollte er die Leiche und das Recht der Beerdigung. Parkfrieder ließ sich auf seinem privaten Heldenberg nahe Wien zusammen mit Radetzky und einem anderen Kriegshelden bestatten. Damit sorgte Parkfrieder, der die Armee unter anderem mit Schuhwerk ausstattete, für Hohn und Spott.
Der Volksmund hat nach dem Tod Radetzkys einen Reim gedichtet. Der ging so: Hier liegen 3 Helden in ewiger Ruh, 2 lieferten Schlachten, der dritte die Schuh.
Nach Radetzkys Tod begann der militärische Niedergang Österreichs.
Kaiser Franz Josef hat ja selbst versucht, als Heerführer sich zu profilieren. Das ist aber immer daneben gegangen.
Erst in Italien, dann gegen die Preußen bei König Grätz. Der Kaiser Franz Josef ergab sich schließlich dem vermeintlichen Schicksal. Seine Frau Sissi tingelte durch Europa und wurde am Ende ermordet. Sein Thronfolger erschoss sich. Und die Donaumonarchie dämmerte in Erstarrung ihrem Ende im Ersten Weltkrieg entgegen. Mit Radetzky-Marsch, aber ohne einen neuen Radetzky.
Er war der bedeutendste Feldherr des 19. Jahrhunderts und danach ist eigentlich keiner mehr gekommen. Nein, kann man sagen, ja.
Im Zeitzeichen erinnerte Heiner Wember an Josef Wenzel Graf Radetzky von Radetz, der am 2. November 1766 geboren wurde. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.